Mit Sebastian Kronbach darf ich jetzt das Thema Freude am Leben unter anderen Aspekten beleuchten und dir den Weg zu deinem Herzen näher bringen.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Lebensfreude-Kongresstag. Ich begrüße dich, ich begrüße euch ganz herzlich und ganz besonders begrüße ich meinen heutigen Interviewpartner und sage ein herzliches Hallo an den Sebastian Kronbach. Hallo, lieber Sebastian.
Grüß Gott, liebe Irmgard, und grüß Gott alle zusammen.
Schön, dass du dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast für das sicherlich sehr inspirierende Gespräch, das ich jetzt mit dir führen darf. Es wird sicherlich auch ein sehr herzberührendes Gespräch geben. Und ich möchte auch gleich das Wort an dich abgeben, damit du dich ein bisschen vorstellen kannst, wer du bist, was du machst, unsere Teilnehmer sich da einfach ein bisschen mehr ein Bild von dir machen können und ja, ein Gefühl für dich entwickeln können.
Ah, du meinst, dass ich jetzt was über mich erzählen soll?
Genau, genau. Wer ist Sebastian Kronbach? Was macht Sebastian Kronbach? Damit wir dich einfach mal ein bisschen kennenlernen. Was so deine Berufung ist, was so dein Thema ist.
Okay. Ja, ich sitze hier in einem Raum, der heißt der Buddha-Raum. Mhm. Und links von mir auf dieser Seite ist der Ganesha-Raum und rechts von uns ist der Radhakrishna-Raum.
Okay.
Und wenn ich geradeaus gucke, schaue ich auf einen kleinen Wald. Mhm. Und alles gehört zu einem Ashram, mhm, in der Nähe von Bonn im, mhm, Rheinland, mhm, und seit anderthalb Jahren leite ich diesen Ashram zusammen mit meiner Frau, mhm, und das ist so seit einiger Zeit so das Lebenszentrum, mhm, und wir sind da so ein bisschen mehr oder weniger, nicht zufällig kann man nicht sagen, aber es ist irgendwie so entstanden, ja, ich, mhm, ich lebe also hier nicht irgendeinen Traum oder habe irgendeine Wunschvorstellung verwirklicht, sondern es ist einfach so passiert. Mhm. Es waren ein paar Freunde, die uns gebeten haben, dass wir das gründen und dann haben wir das gemacht. Und, mhm, jetzt lebe ich hier mit einigen Schülerinnen und Schülern zusammen, mhm, in diesem Ashram und wir haben jeden Tag Gäste und feiern jeden Tag einige Rituale. Und so, das ist so der Ort, mit dem wir beide jetzt zusammensprechen.
Das hört sich ja total inspirierend an. Ich wusste bis zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, dass es gar in Deutschland einen Ashram gibt. Das habe ich immer mehr so nach Indien gesteckt. Wie stelle ich mir denn ein Leben, okay, im Ashram vor? So für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich mir vorstellen, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht auch, was ist denn überhaupt ein Ashram und wie stelle ich mir da ein Leben vor? Was passiert da? Ja, was geht da ab, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken?
Naja, ich würde sagen, immer zwei Sachen. Mhm. Die eine Sache hat mit dem zu tun, über was wir gerade sprechen. Mhm. Und das ist ja die Freude. Mhm. So, das ist der Anahata-Ashram. Und Anahata ist das Herzchakra. Mhm. Und wenn wir an diesen Ort gehen, erleben wir uns als Freude. Mhm. Der Anahata-Ashram ist ein Ort, der sich dazu verpflichtet hat, vom Herzen aus zu leben und alles, was aus dem Herz herausgeht, auch wenn es nicht Lachen ist, es ist trotzdem Freude. Ja? Es kann, mhm, auch die Freude sein, Mitgefühl, mhm, zu leben gegenüber Menschen, denen es nicht so gut geht, oder, mhm, Mitgefühl gegenüber Tieren, die, mhm, man schützt und bewahrt, oder, mhm, Mitgefühl gegenüber der Natur. Mhm. Und selbst wenn es Dinge sind, wo man vielleicht kämpferisch wirkt oder sehr ernsthaft wirkt, ist der Ort, woher es kommt, der Ort der Freude. Mhm. Und das steht im Vordergrund hier bei uns, mhm, diese ursprüngliche, einfache, natürliche Freude, mhm, zu sein und sich zu entwickeln. Mhm. Das ist die eine Seite von dem Ashram. Und die andere, aber das ist nur die andere, Seite derselben Medaille, mhm, ist, Ashram bedeutet übersetzt Ort der Anstrengung. Das klingt jetzt nicht so sexy wie, mhm, Herzchakra, ich weiß, mhm, aber es ist eben ein Ort der Anstrengung und das bedeutet, dass wir uns sehr anstrengen und bemühen und konsequent daran arbeiten, dass diese Freude, die wir erleben, mhm, nicht eine Freude ist, die aus so einem, wir nennen das Teil-Selbst, kommt. Man könnte auch sagen, aus einer Maske kommt. Ja? Also Freude bedeutet nicht, dass wir die Maske des Grinsens oder die Maske des oberflächlichen Spaßes aufsetzen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist mit esoterischer Erdbeersoße mit Vanillegeschmack übergossen. Ja? Und wenn jemand stirbt, dann kann man nicht mehr trauern, weil der nur in einen anderen Seinszustand übergegangen ist. Ja? Und wenn schlimme Dinge auf der Welt passieren, dann fühlen wir den Schmerz genauso darüber. Mhm. Das ist nicht damit gemeint, sondern wir strengen uns an, ernsthaft diesen Ort zu entdecken und uns nicht selber zu veräppeln, dass wir die Maske der Freundlichkeit und die Maske der Freude mit dem Ort, dem ursprünglichen Ort verwechseln. Und das ist manchmal deswegen Ort der Anstrengung, manchmal leicht und manchmal hart. Weil das bedeutet, dass man Masken ablegen muss und die sind manchmal ein bisschen angewachsen und das zieht dann etwas, wenn man sie abzieht. So ungefähr würde ich das für uns heute beschreiben, Angad. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
Ich kann mir da sehr gut was drunter vorstellen, kann mir auch sehr gut vorstellen, in welch tiefe Prozesse man sich da einlassen kann in eurem Ashram. Ich nehme an, man ist ja auch begleitet dann. Es gibt wahrscheinlich dann eben auch eine Begleitung für mich. Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich würde mich gerne hier eine Weile im Ashram aufhalten, ich nehme an, das geht dann auch über einen längeren Zeitraum, gehe in meine eigenen Prozesse hinein und habe dann aber auch, wenn ich das benötige, von außen Aspekte, Menschen, Begleiter, die mir da helfen können. Sehe ich das richtig?
Naja, der Haupt... Es gibt sozusagen drei Begleiter. Der eine, der Hauptbegleiter, das ist der vor dir sitzt, das ist der Guru dieses Ashrams. Und dann gibt es verschiedene Menschen, die hier arbeiten, die in der Prozessarbeit ausgebildet sind. Okay. Ja. Und das dritte sind unsere Götter. Deswegen habe ich vorher gesagt, Radha Krishna Raum und Ganesha Raum, da stehen große Statuen und wir arbeiten in ganz großer Liebe und Verbundenheit mit denen zusammen, was wir die Götter nennen. Ja? Vielleicht kommen wir noch darauf, was das sein könnte, aber ich sage das jetzt einfach mal so.
Ja, gerne.
Das sind unsere besten Mitarbeiter, die wir hier haben. Und wenn man hier ist, und wenn du hier wärst, dann ist der eine, ist der Guru, das andere ist die Sangha. Ja? Die Sangha, die Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler. Und das dritte ist der Buddha oder ist das Heilige, sind die Götter. So, das sind die drei Aspekte, die hier wirken in unserem Anahata Ashram.
Thema Götter, das würde ich auch gerne aufgreifen. In unserer Kultur hier ist das Thema Gott ja so ein bisschen religiös und teilweise auch religiös negativ behaftet. Also ich selbst gehöre keiner Religion an inzwischen mehr. Ich habe irgendwann für mich herausgefunden, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Bin zwar katholisch konventionell aufgewachsen, aber habe da irgendwann schon als Kind so für mich gedacht, da passt das ein oder andere für mich nicht, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, da keiner Religionsgemeinschaft mehr anzugehören. Und ich habe auf deiner Seite so einen interessanten Satz entdeckt, der sicherlich sehr interessant jetzt auch für unsere Zuhörerinnen ist, da mal drüber zu sprechen, weil es um das Thema Gott geht. Aber längst haben wir begriffen, dass kein Weg zu Gott führt, weil Gott uns näher ist als unsere eigene Haut. Das klingt sehr interessant, herzberührend. Ich glaube aber, für viele bedarf es einer kleinen Erläuterung, was du damit meinst, um das Ganze ein bisschen besser greifen zu können. Gerade wegen dem Begriff Gott.
Darf ich fragen, wie es für dich klingt? Hast du einen Zugang dazu?
Ich habe einen totalen Zugang dazu, kann es total gut fühlen. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe mich die letzten Jahre auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und wenn ich mich jetzt in die ein oder andere Zuhörerin versetze, die jetzt vielleicht zum ersten Mal auch, Buddha wird jedem noch was sagen, aber Krishna und diese anderen Wörter, die dann so, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, für unsere Sprache, für unser Ohr hier seltsam klingeln und total abgehoben klingen, Und dann das Thema Gott auch noch mit einer religiösen, negativen Behaftung einhergeht, dann macht der ein oder andere Schotten dicht und oh, was ist das denn? Also wenn es mir so vor 10 Jahren, 15 Jahren etwa, da hätte ich auch noch gedacht, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja, nee, lass mal gut sein. Und deshalb liegt es mir einfach am Herzen, da ein bisschen auch drauf einzugehen, um diejenigen, die sich gerade in dem, was ich erzählt habe, wiederfinden, um die auch einfach in ihrem Herzen zu berühren und ihr Herz dazu öffnen, diesen Themen, weil sie ganz tiefgründig sind.
Okay. Ja, schön, vielen Dank. Natürlich meine ich nicht den alten Mann mit dem weißen Bart, ja, der irgendwo da oben sitzt und auf uns runterschaut, seine Schäfchen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass vor 14 Milliarden Jahren, als diese Welt noch nicht war, vor dem Urknall, ja, da war nichts, da war Stille, da war Leerheit, da war Sein, Frieden. Eine absolute reine Leerheit. Man könnte auch sagen, reines Bewusstsein, reine Bewusstheit, reine Präsenz, reine Gegenwärtigkeit. Und erstaunlicherweise hat sich ja dann aus dieser Zeitlosigkeit, aus dieser Raumlosigkeit und aus dieser Formlosigkeit Zeit, Raum und Form entwickelt. In einem Moment, in einem sehr erstaunlichen Moment. Wo wir sagen können, dieser Ursprung der Evolution, der Ursprung von allem, war weder ein Nein noch ein Ja, ist mir egal, sondern ein Ja. Ein ultimatives, radikales, totales Ja. Ein kosmisches Ja zu allem, was wird. Und man könnte sagen, dass die Stille und die Leerheit, das können wir alle fühlen, wenn wir in unser Herz gehen, dann ist es oft die Stille, die wir mit Göttlichkeit verbinden. Vielleicht in einer Kirche sitzen oder in einem Tempel oder in einem Wald. Ja? Oder wenn wir ein fantastisches Musikstück gehört haben und danach diese prickelnde Stille hören, ja? Diese gespannte Stille, dann merken wir, Stille ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Ton, sondern hat selber Potenzial. Und das könnte man als Gott bezeichnen. Reines Bewusstsein. Und die andere Form von Gott ist, wie er oder sie oder es, ja, Gott hat ja kein Geschlecht, sich entwickelt hat als die Schöpfung selbst. Ja, vor 14 Milliarden begann dieser Prozess und dann hat sich Gott als die Schöpfung selbst ausgegossen, hat sich selber entwickelt als Schöpfung, als diese Kreation, als die ganze Welt. Und irgendwann, nach 14 Milliarden Jahren, irgendwann waren die Dinosaurier da, ja, dann waren die ersten, dann kamen zuerst die Steine, dann die Pflanzen, dann die Tiere und irgendwann waren dann tatsächlich die Urmenschen da und dann waren die Menschen da und dann immer weiter und immer weiter, ohne Unterbrechung, plötzlich sitzen Irmgard und Sebastian da. Zwischen dem Urknall und Irmgard und Sebastian, die jetzt sich gerade unterhalten, gibt es ja keine Lücke. Es ist immer noch dieselbe sich entfaltende Göttlichkeit, dasselbe sich entfaltende Bewusstsein, dieselbe sich entfaltende Liebe, dieselbe sich entfaltende Präsenz. Und so können wir ohne Zweifel sagen und im Einklang mit auch den Naturwissenschaftlern, dass das, was sich gerade unterhält und das, was uns zuhört in diesem Augenblick, ja, überall, ist der aktuelle Ausdruck dieses schöpferischen Impulses, und dieser schöpferische Impuls ist das Göttliche selbst. So das, was jetzt hier spricht, bis in die Zellen, ja, bis in die Haut und Haare soweit vorhanden, ist dieses Göttliche selbst. So Gott spricht gerade mit sich selber, wo soll ich ihn oder sie oder es suchen? Es ist unmöglich, ihn oder es zu suchen, weil er ist das, das ist es. Und damit meine ich nicht abschließend dazu, dass wir Gott irgendwo finden, tief in einer verborgenen Herzkammer, sondern alles, was das ist, alles, was dieser Augenblick ausmacht, ist dieses göttliche Selbst. So die Suche ist beendet, ja? Das ist es, das ist er, das ist sie. So meinte ich das. Kannst du das nachfühlen, wie ich das meine?
Ich kann das gut nachfühlen und das bringt es auch auf eine wunderbare Art und Weise jedem näher, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man ja sein Herz dazu öffnet. Und vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal gehört, du bist Gott, du bist ein Teil von Gott. Da sagt man ja, wie soll ich ein Teil von Gott sein oder so. Aber auf deine Art und Weise, wie du das jetzt so formuliert hast, ist das total greifbar geworden und hat eine total andere Bedeutung einfach bekommen, wie diese Zusammenhänge einfach da zu sehen sind.
Okay.
Wunderbar. Ja, wie kann ich denn dieses göttliche Bewusstsein jetzt in unserem jetzigen menschlichen Dasein oder diesem göttlichen Bewusstsein, das ja dann jeder von uns ist, in diesem jetzigen menschlichen Dasein ins Leben bringen, ist der falsche Ausdruck, mir fehlen gerade die Worte, in die Freude bringen und freudvoll mit diesem Bewusstsein mein Leben gestalten und mich mal aus diesem ganzen Funktionieren wollen, aus diesen ganzen Mustern und so, in denen wir ja so oft gefangen sind. Wie kann es mir da gelingen, da ein bisschen besser zu mir selbst zu kommen, zu meinem göttlichen Kern, um es mal so jetzt auszudrücken? Habe ich das jetzt richtig auf den Punkt gebracht? Verstehst du, was ich meine? Wie kann ich meinen Gott im Alltag leben, um es mal in einem Satz so ein bisschen flapsig zu sagen? Also weg von diesen, wir haben ja so viele Zwänge da auf uns oder die meisten Menschen immer noch. Und darum geht es mir ja auch bei diesem Kongress her, so viel die Menschen vom Herzen her zu berühren, dass er einfach mal ja, sich bewusst machen, dass das muss nicht dieses Hamsterrad sein, in dem ich mich gerade befinde. Das kann es nicht wirklich seitens von Gott oder dem Leben sein, gewollt sein, dass ich da in diesem Hamsterrad trete und trete und trete und trete und irgendwann war es das dann.
Ja, eine Möglichkeit, wie wir das machen können, ist, wir machen es einfach Gott nach und wir ahmen ihn oder sie nach. Ja? Und zwar haben wir es ja gerade gemacht. Wie hat Gott das gemacht? Also Gott ist ausgegangen von einer Stelle, wo nichts war, von Leerheit, von Stille, von Nicht-Existenz in irgendeinem menschlichen Sinne. Also der Zustand, wie wir dorthin kommen, zum Beispiel auf die Meditation. Also wir versetzen uns in einen Zustand, wir können auch das mal nicht Meditation nennen, sondern jemand legt sich einfach mal aufs Sofa und hört mit allem auf. Er hört einfach mal konsequent mit allem auf, mit allem Wollen, mit allem Sollen, mit allem, was du als Hamsterrad bezeichnet hast, und lässt sich sinken und lässt sich fallen in das, was wir beide gerade Sein und Frieden genannt haben. Ja? Natürlich ist das nicht einfach so mit einem Fingerschnips zu haben, aber ich sage mal, das ist so unsere Praxis, die wir hier so anbieten. Und dann hält dieser, im Grunde genommen, Irmgard, ist das ein bisschen, fühlt sich das dann irgendwann ein bisschen an wie Sterben. Weil normalerweise, wenn wir keinem Impuls mehr nachgehen, keinem Denken, keinem Gedankenimpuls und keinem emotionalen Impuls, dann werden wir langsam irgendwie, dann denken wir, oh mein Gott, wer bin ich denn, wenn ich nicht was mache? Ich muss ja immer machen. Und dann sinken wir weiter in das Nicht-Tun und Nicht-Machen und dann fühlt sich das ein bisschen an wie Sterben und dann bleibt man und verweilt eine ganze Weile. Und irgendwann kann es sein, wann weiß man nicht genau, dass ein Impuls in einem aufsteigt. Und der einzig wahre Impuls kann ein Impuls der Freude sein. Jeder andere Impuls kann nicht der wahre göttliche Impuls sein. Der Impuls, der die Welt erschaffen hat, ist der Impuls der ursprünglichen Freude. Deswegen habe ich gesagt, die Schöpfung der Welt war kein Nein, war kein ja, schauen wir mal, sondern war ein Ja, und zwar ein ekstatisches Ja, ein orgastisches Ja, ein Ja voller Lebendigkeit und Freude. Und das ist eine Möglichkeit, das zu erfahren. Ja? Ich habe das jetzt so angekündigt, als wäre das so eine Technik, die man morgen und so machen kann, und das ist so, und gleichzeitig kannst du oder kann jeder, der das hört, vielleicht auch ein bisschen jetzt schon nachempfinden, wie es ist, wenn man einmal mit allem aufhört. Mhm. Wow, das ist erschreckend für manche.
Mhm. Ja, klar.
Ja, wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr die Mutter bin? Mhm. Wer bin ich nicht, wenn ich nicht mehr die alleinerziehende Mutter bin? Mhm. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr der Arbeitslose bin? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr der Chef bin? Mhm. Ja, das sind lauter Identifikationen. Mhm. Und wenn ich mit denen aufhöre, mhm. dann tritt eine Leere ein, vor der sehr viele Menschen Angst haben. Mhm. Und aus der Leere steigt irgendwann ein Impuls auf, und das ist Freude, und den kann man dann nachgehen. Mhm. So, ist eigentlich nicht kompliziert. Du hast jetzt gefragt, wie können wir das in den Alltag integrieren? Das ist keine komplizierte Übung. Mhm. In ihrer Radikalität ist sie natürlich eine Herausforderung, aber kompliziert ist sie nicht, oder? Man mhm. legt sich einfach hin und wartet, bis wirkliche Freude erscheint. Ja. Sehr radikal. Ja. Aber das Thema, was du gewählt hast, Irmgard Freude, ist radikal. Das Thema Freude ist eine totale Provokation in einer freudlosen Welt. Das Thema Freude ist eine totale Provokation in einer Welt, die auf Müssen und auf Zwang und auf Hamsterrad aufbaut. Mhm. Jemand, der sagt, ich das Einzige, was ich tue, ich handle nur noch aus Freude, ist eine Provokation. Mhm. Das ist so.
Mhm. Das
oder? Wie ja. kannst du, wie fühlst ja, du das?
Nee,
das
ist vollkommen, gehe ich vollkommen konform mit und unterschreibe das so total. Mhm. Das heißt, ich kann mich darin üben, wenn wir bei dem Beispiel Sofa bleiben, mich einfach mal hinlegen, mich in mich sinken lassen, um das nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, auch wenn man so sehr verstandesmäßig orientiert ist. Gerade uns Frauen geht ja dann viel durch den Kopf, das können sie doch machen, das können sie doch machen, das muss noch gemacht werden. Also einfach mal sich hinlegen, in den Körper hineinsinken lassen. Was mache ich mit den vielen Gedanken, die aufkommen, die einfach mal ziehen lassen und einfach mal weiter beobachten? Gibt es da einen Zeitrahmen, den man sich so ein bisschen stecken kann? Oder sollte man da auch loslassen? Was ist denn so deine Empfehlung?
Naja, also du hast das interessant gesagt. Du hast gesagt, man legt sich hin und dann kommen Gedanken, die lässt man ziehen. Mhm. Man könnte auch sagen, dann kommen Gedanken und dasjenige, was diese Gedanken bemerkt, ist ja selber kein Gedanke, oder?
Ja,
das, was die Gedanken bemerkt, ist selber kein Gedanke, mhm. sondern es ist das Bemerken, das Bewusstsein, mhm. das Erkennen. Mhm. Und jetzt hängt es, eigentlich ist diese Frage, die wir jetzt behandeln, du hast jetzt nach Zeit gefragt, ja? Das Interessante ist ja, dass das Ego, ne? Ich nenne das jetzt einfach mal so, ja. Vielleicht kommen wir noch gleich drauf, was es sein könnte. Aber es gibt jedenfalls einen Teil in uns, der besteht darauf, dass er noch Zeit braucht. Mhm. Irgendein Teil in uns sagt immer, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Ich bin noch nicht so weit. Mhm. Ich kann noch nicht loslassen, ich muss noch. Ich bin noch nicht so weit. Die anderen sind schon so weit, ja? Mhm. Die Irmgard ist schon so weit und der Sebastian, wow, der ist auch schon so weit. Aber ich bin noch nicht so weit. Mhm. Und dieses Teil in uns wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darauf bestehen, dass es noch nicht so weit ist. Mhm. Es braucht noch Zeit. Mhm. Aber worüber ich rede gerade, ist etwas, wofür man überhaupt gar keine Zeit braucht. Mhm. Weil es ist ein Begeben in einen Raum, der nicht Zeit. Mhm. Und dafür kann man sich im Grunde genommen keine Zeit nehmen. Mhm. Ja? Wenn der Tod irgendwann vor uns beiden steht, dann besteht die befreiende Seite von Sterben, von Loslassen darin, dass der Tod sagt, nee, du hast jetzt nicht noch Zeit. Mhm. Du stirbst jetzt. Mhm. In 5, 4, 3, 2. Und ich arbeite mit sehr vielen Menschen zusammen, die mit sterbenden Menschen arbeiten. Ja? Mhm. Und was sie sagen ist, dass in den letzten Sekunden ein Loslassen diese Menschen, dass sie loslassen auf eine Art und Weise, eine radikale Art und Weise, die reine Freude in ihr Gesicht zaubert. Mhm. Und zwar gerade, weil sie keine Zeit mehr hatten. So, wenn wir das hier in unserem Ashram machen, dann einerseits haben die Menschen Zeit dazu, aber andererseits sage ich ihnen, du kannst dich jetzt eine Stunde hinlegen oder 30 Jahre. Das ist nicht das Ding. Möchtest du unbedingt und absolut in erster Linie frei sein? Möchtest du diese radikale Erfahrung von Nichtsein haben oder erleben? Und es hat ein bisschen mehr aus meiner Sicht damit zu tun, ob ich innerlich bereit bin, ob ich es wirklich wissen will. Ja? Sonst wird irgendwann der Tod vor uns stehen und sagen, ich weiß, Freundchen, ich weiß, wie du loslässt. Ja. Ich krieg das hin, kein Problem. Aber Erwachen oder das Erwachen zu dieser Freude oder die wirkliche Lebensfreude tritt ja ein, wenn wir, manchmal sagt man das doch so, im Leben sterben, weißt du? Sterben, aber jetzt nicht physisch, sondern wie so der Tod des Egos oder so. Und diesen Moment zu provozieren, bevor der Tod kommt, der physische Tod, das ist die Aufgabe zum Beispiel, die ich habe. Das ist die Aufgabe des Lehrers oder des Gurus, diesen Moment zu provozieren und sich hinzustellen und diesen Tod zu spielen. Ja, und zu sagen, du hörst jetzt mit allem auf. Und wenn da jemand sagt, aber, nein, ohne aber. Und das in einer würdevollen, modernen und menschlichen Weise zu tun, das wäre so das Bild, was ich anbieten kann. Ich sage damit nicht, wie man es überall macht. Ja? Jeder hat so seinen Weg, jeder macht so sein Ding, jeder hat so seine Technik. Und ich kann im Moment nur gerade darüber reden, wie wir das praktizieren und was meine Art ist, damit umzugehen. Das ist sehr persönlich natürlich.
Wunderbar. Auf das Ego würde ich gerne noch eingehen, weil das einfach für viele auch ein Thema ist, das eigene Ego zu überwinden. Und mal noch einen Schritt vorwegnehmen. Wie würdest du denn das Ego bezeichnen? Was ist denn das Ego überhaupt, so aus deiner Sicht?
Also das Ego kann man von zwei Seiten anschauen. Die eine Seite ist, wo man sagt, hoffentlich hast du ein starkes Ego. Das ist die psychologische Seite. Von der psychologischen Seite, ich bin Vater von 3 Kindern, ist es ganz wichtig, dass wir unseren Kindern das Gefühl geben, jemand zu sein.
Okay.
Ja? Jemand zu sein, der sagt, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich kann das, ich will das, das will ich und das will ich nicht. Ja? Die unterscheiden, die Werte haben, die ganz klar etwas annehmen und etwas ablehnen. Das ist ganz wichtig, sonst wären unsere Kinder völlig verrückt, wenn wir ihnen nicht zeigen, dass sie Dinge annehmen und ablehnen dürfen. Ja? Dass sie sogar zu Menschen sagen dürfen, nein, ich will nicht, dass du mich anfasst. Fass mich nicht an, das will ich nicht. Es ist so wichtig, dass wir das kreieren. Und mit der Zeit, das ist ein psychologisches Ego und das ist wundervoll, dass wir das haben. Ja, ohne das wären wir total, totally lost in space. Dummerweise, interessanterweise, herausfordernderweise ist dasselbe, was uns die ganze Zeit führt und hilft und unterstützt, wenn wir uns irgendwann zu sehr damit identifizieren, genau das, was uns abhält, davon zu entdecken, was du vorher den göttlichen Kern genannt hast. Unsere eigene Natur, unser eigenes Selbst, unsere Nicht-Anhaftung. Und erstaunlicherweise wird jetzt von einer spirituellen Perspektive aus gesehen, alles das, was auf der psychologischen Seite super ist, von der anderen Seite her Identifikation und ein Riesenproblem. Weil es geht nicht darum, stark zu sein, nicht verletzlich zu sein, anzunehmen, abzulehnen, zu urteilen. Plötzlich geht es nicht mehr darum. Plötzlich geht es um was ganz anderes. Um das völlige Loslassen all dieser Identifikation. So dasselbe Ego ist auf der einen Seite unbedingt notwendig und von der anderen Perspektive, wenn wir dann erwachsen sind, etwas, was wir wieder loslassen müssen, um zu erfahren, dass wir die offene Weite dieses Raumes und dieses Augenblickes sind, was viel mehr ist, als eine begrenzte Persönlichkeit, die sagt, ich bin so und ich bin so. paradox, oder? Das Ego ist so wundervoll und wir brauchen es. Und auf der anderen Seite müssen wir dasselbe, was wir brauchen, auch loslassen können. Mhm. Ich glaube, es geht nicht leichter. Mhm. Oder?
Ja. Ja, das stimmt. Das hast du auch wieder sehr herzberührend auf den Punkt gebracht. Okay. Wenn ich mich da jetzt so berührt fühle von deinen Ausführungen, ich bin nochmal auf der Couch, um das Thema nochmal aufzugreifen. Vielleicht bin ich dann jetzt auch nochmal ein bisschen zurückversetzt. Ich sage immer so in mein früheres, jetziges Leben, wenn ich zum ersten Mal von all diesen Dingen jetzt höre. Und es mich aber im Herzen berührt hat und ich da jetzt wirklich in meinem Leben etwas verändern möchte, weil ich mich vielleicht zurzeit in einer schwierigen Situation befinde oder die ganze Zeit auch schon so ein bisschen eine leise Stimme in mir wahrnehme, da passt das ein oder andere in meinem Leben nicht. Ich möchte schon etwas verändern und deshalb nehme ich jetzt an diesem Kongress hier teil und lasse mich inspirieren. Was wäre deine Empfehlung für diejenigen, die jetzt zu Hause da für sich eine andere Richtung einschlagen möchten und das den göttlichen Kern in sich wirklich nach außen tragen möchten? Was wären da so das, was du den Menschen, die sich da jetzt von berührt fühlen und angesprochen fühlen, ans Herz legen würdest, was sie da zu Hause tun können? Klar, sie können zu dir in den Ashram kommen und können da eine Zeit verbringen, sich von dir begleiten zu lassen. Aber für viele ist das ja auch im Moment unvorstellbar. Und mir geht es ja auch darum, hier so viele Aspekte mit auf den Weg zu geben, was man auch zu Hause mal machen kann.
Okay. Also, irgendwann, worüber wir ja reden, ist ja zumindest aus meiner Perspektive nicht nur ein, worum es darum geht, ein bisschen seine persönliche Situation zu verbessern. Zumindest aus meiner Perspektive spreche ich eher aus dem, was man vielleicht früher als Mystiker oder Mystikerin bezeichnet hätte. Ja? Und das gibt es natürlich auch als moderne Mystikerin und moderne Mystiker auch. Ja. Und die geben sich natürlich nicht damit zufrieden, dass wir unsere Situation ein bisschen verbessern. So, du hast am Anfang das Hamsterrad erwähnt. Ja, es geht nicht darum, das Hamsterrad jetzt mit rosa Tütü auszugestalten, ja, oder unsere Fesseln ein bisschen mit Samt auszuschlagen. Ne? Das macht man eben vielleicht in einem Coaching oder so. Aber so ein Mystiker oder eine Mystikerin, die geht natürlich ein bisschen anders an die Sache ran. So, wenn es jetzt ist, dass irgendetwas in dir, Irmgard, oder in dir, wer immer jetzt zuhört, resoniert, ja, wenn irgendeine Art von innerem Feuer, innerer Sehnsucht, inneren Aufrichtens jetzt in diesem Moment erscheint, dann ist das, was du tun kannst, dieses, ich nenne es jetzt mal Sehnsucht, ja, um nicht immer alle Wörter zu nehmen. Also wir nennen es jetzt mal diese innere Sehnsucht, als erstes sich selber zu versprechen, von nun an sich nie mehr ausreden zu lassen, dass diese Sehnsucht, dieses Brennen im Herzen irgendein Problem ist. Diese Sehnsucht und dieses Brennen im Herzen und diese tiefe Unzufriedenheit, diese tiefe Unruhe ist kein Problem. Ist kein Problem. Sondern sie ist das Feuer selbst, das Brennen selbst, die Sehnsucht selbst und die Liebe und die Sehnsucht und die Liebe sind nahezu eins. Was du im Moment machen kannst, ist dir selber zu versprechen, ich lasse mir nie mehr und von niemandem ausreden, dass das Feuer in meinem Herzen ein Problem ist. Ich werde mich auch nie mehr hinsetzen und meditieren, damit das Feuer ausgeht. Ich werde mich nur noch hinsetzen und meditieren, dass das Feuer mich und alles noch mehr verzehrt. Fühlt sich das gut an? Nein, es fühlt sich schrecklich an. Alle Mystikerinnen und Mystiker haben immer erzählt, dass Gott in sich zu fühlen auch sich so anfühlen kann wie ein Riesenfeuer. Und es geht nicht immer darum, immer ruhig zu werden, ja, sondern das Brennen im Herzen zu erlauben und das und nur das. Und meine Empfehlung wäre, nicht zu schauen, wo ich Stück für Stück meinen Alltag ein bisschen erleuchten kann, ja, sondern im Grunde genommen den ganzen Alltag zu nehmen und in dieses Brennen, in dieses Feuer, in dieses Leuchten reinzustellen. Ich weiß, das ist ein radikaler Weg, aber wir nochmal, wir reden ja hier nicht um Ausbau der Höhle, Nettmachen des Hamsterrades, sondern darüber, wo früher Menschen ja, ihr Leben gekämpft haben, verfolgt wurden, wo sie wirklich, ja, was man als Mystikerin, Mystiker bezeichnet. Es geht hier um eine große Sache. Und das kann jeder sofort zu tun. Jeder kann sich sofort dazu verpflichten, sich nie mehr einreden zu lassen, dass tief im Herzen ein Problem ist. Tief im Herzen ist Sehnsucht. Und das ist wundervoll. Das ist genau das Leuchten. Das ist schon das Leuchten. Stell dir vor, darf ich noch abschließend was sagen?
Ja?
Stell dir vor, du bist neu verliebt, ja? Ob als Mann oder Frau. Und wartest auf deinen Liebhaber oder auf deine Liebste. Und er oder sie kommt zur Tür rein. Und was ihn begrüßt, ist dieses leuchtende, lodernde Feuer im ganzen Körper. Und das geht hinein und über in Hingabe, in totale Hingabe und Brennen und füreinander sein. Und wenn wir das nicht auf Personen reduzieren, sondern wenn wir sagen, dieses brennende Feuer in mir kann eigentlich nicht von einer Person gestillt werden. Das Einzige, was das stillen kann, ist etwas Unermessliches, weil das Feuer ist unermesslich. Was ist das Unermessliche? Ein anderes Wort dafür ist Gott, das Göttliche, das Sein, das Absolute. Nur das kann eigentlich dieses Feuer, kann eigentlich in diesem, das zieht dieses Feuer an. Oder man könnte fast sagen, das ist schon dieses Feuer. Die Gegenwärtigkeit dieser Sehnsucht ist schon das Göttliche. So, das kann jeder sofort tun und es fühlt sich nicht so nach Wellness an. Das tut mir leid, dass ich sozusagen keine Wellness-Botschaft habe. Das ist wirkliche Freude. Eine solche, das ist eine Freude, die Beethoven dazu gebracht hat, eine Symphonie zu komponieren, wo alle gesagt haben, sag mal, Herr Beethoven, bist du wahnsinnig geworden? Ja, das ist die Freude, die Pollock, diesen amerikanischen Maler, dazu gebracht hat, Nächte und Nächte und Nächte durchzuarbeiten und Bilder zu produzieren. Das ist dieselbe Freude, die Sportler dazu bringt, zu trainieren und zu trainieren und zu trainieren. Das ist Freude und die ist verrückt manchmal, verrückt uns aus diesem Hamsterrad in etwas anderes. Das ist ein Abenteuer, ein Wagnis und nicht ohne Risiko. Ist das in Ordnung, dass wir solche gewagten Dinge hier empfehlen?
Absolut, absolut. Gehe ich vollkommen konform mit, aber du hast das auf eine Art und Weise erklärt, wo, ja, wenn man mit dem Herzen hinlauscht, schreit alles, ja, das ist die Essenz. Das ist das, was mir so als Wort jetzt so in den Sinn kommt und über meine Lippen kommt. Wunderbar. Gibt es auch von dir irgendein Medium, das man sich anschauen oder lesen kann? Irgendwas noch? Wenn ich da jetzt noch neugierig geworden bin, hast du da eine Buchempfehlung, irgendwas noch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also ich habe, wenn man zu Amazon geht, dann findet man unter meinem Namen 2, 3 Bücher. Das eine habe ich zusammen mit Steve Blame gemacht, das ist so ein ehemaliger MTV-Moderator. Und ansonsten habe ich irgendwie jetzt nicht groß was zu verkaufen. Man kann auf Facebook, gibt es eine offizielle Seite von mir, da habe ich jeden Tag einen kleinen Beitrag zur Inspiration. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, wo sich Menschen treffen und sich über die Lehre und das Leben unterhalten. Evolutionary Guru heißt die, Sebastian Gurmach. Wenn man Sebastian Gurmach bei Facebook eingibt oder so, dann findet man alles, was man sucht. Nein, ansonsten habe ich nichts, was ich dir jetzt irgendwie, was ich anbieten kann zu verkaufen. Ich spreche mit Menschen, Menschen kommen jeden Tag hierher und wir sitzen hier zusammen und unterhalten uns und es gibt die Möglichkeit, als Schülerinnen und Schüler mit mir den Weg zu gehen, das wird dann jeder für sich herausfinden, ohne dass ich das jetzt groß anpreisen muss.
Das heißt, wenn ich in der Nähe von Bonn bin, kann ich durchaus mal schauen, wo ihr seid und einfach mal da vorbeischauen.
Genau, du rufst einfach an oder schreibst eine Mail und dann ergibt sich alles Weitere von selbst.
Ist ganz man genau. Herzlich willkommen, ja. Sehr herzberührend, lieber Sebastian. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Inspiration. Es war total faszinierend. Faszinierend ist auch nochmal der falsche Ausdruck. Es war einfach nur total herzberührend und diese Energie ist rübergekommen und die konnten wir auch weiter fließen lassen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir da viele Herzen jetzt mit deiner Botschaft öffnen konnten und berühren konnten.
Danke, meine Liebe.
Ja, ich danke dir auch und wir beide bedanken uns ganz herzlich auch für das Interesse von unseren Zuhörern und Zuhörern. Ja. Und wünschen einen freudvollen weiteren Lebensweg mit weiteren essentiellen Erkenntnissen und sagen in diesem Sinne alles Liebe und Gute. Tschüss, die Irmgard und der Sebastian.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao, ciao.